Damit willkommen hier beim Surkamp Espresso. Ein Thema, vier Bücher. Und das heutige Thema ist 30 Jahre Mauerfall. Und es ist ja so, dass man sich gerade bei diesem Thema mit dem Mauerfall an sich oder mit der Zeit danach beschäftigt. Bei dem Buch, über das wir jetzt erstmal reden, ist es anders. Das behandelt die Zeit, als die Mauer stand. Es heißt, die Mauergesellschaft, Kalter Krieg, Menschenrechte und die deutsch-deutsche Migration 1961 bis 1989 von Frank Wolf. Herr Heilbronn, in diesem Buch geht es explizit um die gesellschaftlich deutsch-deutschen Verhältnisse vor dem Mauerfall. Was ganz genau wird denn in diesem Buch untersucht?
Nun, untersucht wird einmal, welche Bedeutung diese Mauer eigentlich für unsere Gesellschaft in den Jahren ihres Bestandes hatte, in diesen 30 Jahren von 1961 bis 1989. Mhm. Wir stellen uns das häufig so vor, dass die Mauer zwei Länder teilte. Das ist aber natürlich nur zum Teil wahr. Denn diese Mauer teilte vor allem eine Gesellschaft. Das heißt, sie teilte Freundschaftsbeziehungen, Familien, Geschäftsbeziehungen. Und das, was dieses Buch behandelt, ist, wie die Menschen versucht haben, damit umzugehen, wie sie Wege über die Mauer, unter ihr hindurch oder durch sie hindurch gefunden haben.
Ist das wieder so ein Buch, das dadurch, dass es zurückguckt, auch versucht, das Jetzige zu erklären ein bisschen?
Naja, wenn Sie sich fragen, wo Sie hinwollen, dann hilft es meistens, wenn Sie wissen, wo Sie herkommen. Mhm. Ja? Natürlich ist es so, dass Mentalitäten, Überzeugungen genauso wenig wie zum Beispiel gesellschaftliche Differenzen von heute auf morgen entstehen. Sowas ist gewachsen, sowas dauert Jahrzehnte, bis es sich herausbildet. Und natürlich kann der Blick eines Historikers da besonders helfen, wenn Sie sich fragen, wie man diese Dinge ändern kann.
Und jetzt ist es ja so, dass das Buch ordentlich dick ist, also mit 1000 Seiten. Da hat man erstmal so einen gewissen Respekt. Also ich habe da schon Respekt. Wie ist denn der Autor da rangegangen? Wie lange hat er daran gearbeitet? Wie hat er gearbeitet?
Das stimmt, das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, ja, das kann man so sagen. Die wirklichen Arbeiten haben 2012 begonnen. Sie können also, sagen wir mal, von 6-7 Jahren Recherche, Archivarbeit und Textarbeit ausgehen. Das hat aber auch einen Grund. Das hat den Grund, dass er die Mauergesellschaft rekonstruiert aus einzelnen Schicksalen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür. Mhm. Kurz bevor die Mauer gebaut wurde oder die ersten Absperrungen, was das damals eben noch war, gab es eine ganze Reihe von Rentnern in Ost-Berlin, die die Ausreise nach West-Berlin beantragt haben. Die wurde genehmigt. Okay. Dann haben sie ihre Wohnung gekündigt, die Möbel verkauft, die Heizung gekündigt. Und dann wurde die Mauer gebaut und die Ausreisegenehmigungen wurden widerrufen. Und nun sitzen diese zum Teil pflegebedürftigen älteren Menschen allein in ihren kalten Wohnungen im Osten. Und aus solchen Einzelschicksalen, daraus arbeitet der Autor heraus, was es für diese deutsche Gesellschaft bedeutet hat, 30 Jahre durch eine Mauer geteilt zu sein.
Kann man da sagen, welche Rolle der Autor annimmt? Ist er Chronist? Ist er nur Beobachter? Versucht er alles einzuordnen? Oder? Weil ich habe mich gefragt, was genau will das Buch zum Schluss erreichen?
Natürlich, also mit der Geschichte und der Wertung ist es natürlich so eine Sache. Ne? Also wer sind wir, dass wir uns Urteile anmaßen über Entscheidungen, die Menschen in anderen Zeiten und anderen Umständen gefällt haben? Auf der anderen Seite, wer wären wir, wenn wir das nicht immer auch machen? Zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir Geschichte erzählen. In diesem Fall ist es so, dass der Autor explizit das Vorhaben verfolgt hat, die übergeordneten politischen Umstände zu rekonstruieren aus einzelnen Fällen.
Was haben Sie denn als Lektor aus diesem Buch mitgenommen? Was hat Sie am allermeisten überrascht?
Was mich am allermeisten überrascht hat, sind sicherlich diese ganz vielen kleinen Fälle und vor allem, ich glaube, der Mut und die Kreativität, mit dem viele Bürger im Ostteil des Landes damals versucht haben, aus der DDR auszureisen, unter höchsten persönlichen und politischen Gefährdungen. Ja? Also da geht es dann um Sachen wie, dass man sich auf die Menschenrechte beruft, einerseits, andererseits weiß, dass man damit eigentlich keinen Erfolg hat. Aber man inszeniert sich selber als Störenfried. Das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Weil jederzeit die Polizei kommen kann und sagen kann, naja, dann nehmen wir sie halt gleich mit. Auf der anderen Seite, was man erreichen will, ist, dass der Staat sagt, um Gottes Willen, Sie wollen wir hier erst gar nicht haben, rüber mit Ihnen. So. Und diese Grenzwanderung, die hat ganz häufig ein unglaubliches Maß an Mut und Kreativität freigesetzt. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten fasziniert und das an dem Buch fasziniert hat. Und das ist das, glaube ich, was ich jetzt irgendwie mitnehmen würde daraus.
Was ja gerade gerne gemacht wird, ist, dass die Wessis den Ossis erklären, warum das so ist da bei ihnen in Ostdeutschland. Und für sein Buch Lüttenklein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft ist der Soziologe Steffen Mau ins Rostocker Neubauviertel Lüttenklein gefahren. Herr Geiselberger, Steffen Mau, der ist in diesem Viertel aufgewachsen, hat den Ort mit 19, glaube ich, verlassen. Warum hat er gesagt, ich muss dahin zurück? Also wenigstens für das Buch oder nur für das Buch?
Also Steffen Mau ist Makrosoziologe. Das heißt, der beschäftigt sich jetzt nicht mit Kunst oder Arbeit oder sonst was, sondern beschäftigt sich so mit großen gesellschaftlichen Umbrüchen, Sozialversicherungssystemen. Der kennt also so Transformationsgeschichten aus anderen Ländern und wollte ein Buch über Ostdeutschland schreiben. Nun kommt er eben auch aus Ostdeutschland und da bietet diese Möglichkeit, nach Lüttenklein zurückzukehren, für ihn natürlich die Möglichkeit, das mit persönlichen Erfahrungen, persönlichen Erinnerungen, Interviews mit Leuten, die dort leben, anzureichern und die ganze Sache noch mal viel plastischer, anschaulicher zu machen.
Hatte der nicht Angst, wieder zurückzugehen? Weil das ist ja sowas, weiß nicht, also wenn man dann irgendwann wieder dahin geht, wo alles anfing, ist es ja manchmal ein bisschen komisch.
Ich glaube, der hatte da jetzt keine große Angst, weil seine auch vielleicht Respekt schon, aber das nur mal an einer anderen Stelle kommt das ins Spiel, weil seine Eltern wohnen da in der Nähe, der kommt da schon immer mal wieder hin, das ist jetzt für den kein fremdes Territorium. Ich glaube, was dann bei solchen Sachen nie so ganz leicht ist, ist, als jemand, der zurückkommt und als Soziologe aus Berlin kommt, jetzt so sofort die Leute aufzuschließen, dass die Leute auch Lust haben, mit ihm zu sprechen, dass sie ihm vertrauen. Da hat er, glaube ich, am Anfang tatsächlich so ein bisschen Respekt. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass gerade dieser Stallgeruch und diese Herkunft aus dem Viertel ihm da sehr geholfen hat und die Leute dann gern mit ihm gesprochen haben.
Er sagt an einer Stelle was Interessantes, und zwar, dass die Fraternisierung zwischen den Ostdeutschen immer herrlich funktioniert und Sätze bei Interviews dann fallen, na, ihn brauche ich das ja nicht zu erklären. Und sowas, welche Rolle übernimmt denn er, also der Autor, in diesem Buch? Weil das ist so, haut er sich da an die Brust von den Menschen, die er interviewt, und sagt, ihr habt recht oder wie?
Gut, da war ich natürlich jetzt nicht dabei bei diesen Interviews, aber er übernimmt in dem Buch natürlich mehrere Rollen. Einmal ist es tatsächlich derjenige, der da hingeht, wo er herkommt und wo er in der Schule war, und man guckt, wie war das denn damals? Also er ist da als persönliche Figur drin, dann ist er als Soziologe drin, der aus einer gesamtdeutschen Perspektive irgendwie auf dieses Thema drauf guckt, und er ist derjenige, der den Menschen, die da heute noch leben, irgendwie verständnisvoll zuhört und für die jetzt auch mal die Möglichkeit bietet, denen zu erklären, wie sie die Sache sehen.
Aber er ist natürlich auch derjenige, der es irgendwie geschafft hat, aus Lüttenklein rauszukommen.
Das ist natürlich so. Er ist wahrscheinlich auch nicht der Einzige, der das geschafft hat. Das ist jetzt auch kein totales, irgendwie total abgehängtes Viertel, sondern ein sehr gemischtes Viertel. Es gibt auch immer mehr Leute, die da, glaube ich, wieder hin zurückkommen. Aber natürlich ein bisschen liegt das in der Luft. Aber da müsste ich jetzt dabei gewesen sein, um zu wissen, ob das jetzt in diesen Gesprächen eine Rolle gespielt hat.
So ein bisschen Fazit des Buches ist es aber, dass Herr Mau sagt, das ist schwierig, diese Situation, wie sie gerade ist, zu reparieren. Ist es nicht so, dass man denkt, oh Mann.
Bisschen ist da schon so, Mann, aber ich glaube, Sachen, die sich über 30 oder wenn man die Spätphase DDR mitzählt, 50 Jahre entwickeln, die kriegt man nicht von heute hin. Und die Grundbedingung dafür, dass man daran überhaupt irgendwas ändert, ist, glaube ich, dass man sich die Probleme bewusst macht, dass man sich überlegt, wo kommt das her, und dass man dann mit dem im Bewusstsein, dass das wahrscheinlich auch eine Weile dauert, drüber nachdenkt, was man machen kann.
Denkt man an Literatur aus dem Osten Deutschlands, kommt man an Christa Wolf nicht vorbei. Im Jahre 2008 hat der Filmemacher Thomas Grimm ein Interview mit ihr und ihrem Mann gemacht. Und jetzt erscheint das Buch Umbrüche und Wendezeit von Christa Wolf, herausgegeben von eben Thomas Grimm unter Mitarbeit von Gerhard Wolf. Herr Grimm, wie müssen wir uns das vorstellen vor 11 Jahren? Wie war der Versuchsaufbau? Wie haben Sie sich da für dieses Interview vorbereitet?
Ja, mit Christa Wolf und Gerhard Wolf mache ich ja schon seit 1990 Filmaufnahmen. Und dann trifft sich immer mal wieder, entweder bei bestimmten Veranstaltungen oder eben zu Interviews. Und in der Zeit haben wir mehrere Interviews gemacht, auch schon 2007. Und haben uns dann einfach verabredet, mal für 2 Tage. Das war also nicht ein Interview, mal so 10 Minuten, sondern 2 Tage aufgebaut, alles schön im Keller, in Gerhards Verlagsräumen. Ja, und dann haben wir halt ein paar Stunden gesprochen über Werk. Und am Ende haben wir ausführlich über ihr Erlebnis, ihre Zeit während der Wende gesprochen. Das war zufällig, es gab keinen Anlass, also eine völlig freie Rede.
War das auch nicht geplant? Also nicht so, dass man so ein Ziel hatte, da wollen wir irgendwo hin?
Nein, das war wirklich, es ging eigentlich erst um ihre übers Schaffen, übers Werk, über Biografie, und das ist Autobiografie. Was macht man, wenn man Tagebücher schreibt? Mhm. Wie weit geht man da? Was behält man doch für sich und so weiter? Oder wann ist welches Buch warum entstanden? Also ich hatte noch eine Literaturwissenschaftlerin dabei, die das sehr interessiert hat. Und als ich dann am zweiten Tag wiederkam, sage ich, ja, jetzt wäre es eigentlich auch mal ganz schön, mal was erzählen. Sie waren ja in der Wende doch eine Persönlichkeit, die ziemlich im Fokus stand, wo sich viele daran orientiert haben. Was macht Christa Wolf? Was sagt sie dazu? Und würde mich dann interessieren, was haben Sie noch in Erinnerung und wie war es denn so damals?
Ja, wie nah kommt man denn Christa Wolf jetzt in diesem Buch? Also, oder bei diesem Interview?
Also ich glaube, sehr nahe. Also das ist das Schöne, weil wir haben diese Aufnahmen ja wiedergefunden, weil der Verleger mich so ein bisschen fragte, ob ich denn nicht noch was hätte.
Sanfter Druck.
Ja, sanfter Druck. Aber das Witzige war, ich hatte vergessen, dass wir uns zu diesem Thema unterhalten hatten. Ich hatte das andere alles noch im Kopf. Ja, Tagebücher und so weiter. Aber dass wir wirklich uns über 3 Stunden nur über die Zeit der Wende unterhalten haben, was es für sie bedeutete, auf dem Alexanderplatz zu gehen, was es bedeutete, für unser Land den Aufruf zu machen und wer da alles dahinter steckte, wie wir zusammenkamen und dass der arme Stefan Heim plötzlich das vorlesen musste, und aber er hatte damit gar nichts zu tun, kriegte den ganzen Ärger ab. Also das alles habe ich dann durch sie erfahren, viele, viele Dinge, die nur sie weiß und niemand anders, weil sie total involviert war in diese Sachen. Und dazu ist ins Buch gekommen, Reden, Aufsätze, die sie damals in dieser Zeit also gesprochen oder geschrieben hat, so dass es wahnsinnig authentisch ist, was hier in dem Buch zusammengefasst wurde.
Was glauben Sie denn, was hätte denn Christa Wolff zur jetzigen gesellschaftlichen Situation gesagt?
Naja, wenn ein kritischer Intellektueller, was Christa Wolff als Schriftstellerin ja war, Intellektuelle gibt es ja heutzutage auch nicht mehr so viele, dann stellt man als derjenige, der mit ihr das Gespräch führt, eine Frage und sagt, Frau Wolff, nach all den Enttäuschungen, was haben Sie denn jetzt noch für Hoffnung? Wo ist denn bei Ihnen noch die Utopie? Und sie sagt, na, eigentlich dort, dass wir die Erderwärmung stoppen. Da sagt sie, aber da ich das schon, das ist nicht das, was Sie eigentlich von mir hören wollen, von Utopie, aber da ich das schon in die Utopie rubriziere, sehen Sie schon, welche Hoffnung ich habe, dass das Wirklichkeit werden könnte. Also, dass wir das schon als Utopie bezeichnen, sieht schon, welchen schwierigen Weg wir vor uns haben. Und Sie wissen selbst, wie viele Utopien auf dieser Erde leider nicht Realität wurden.
Und damit kommen wir auch schon zu unserem Seitensprung. Kennen Sie mittlerweile, wir stellen Ihnen immer ein Buch aus einem Fremdverlag vor. Und ich bin gespannt, Herr Grimm, was haben Sie uns denn heute mitgebracht?
Also ich habe Ihnen mitgebracht Daniela Dahn, Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute. Das neueste Buch von ihr, erschien im Rowohlt Verlag. Und warum dieses Buch? Einmal, weil es einen direkten Bezug zu Christa Wolff, also zu unserem Buch aus unserem Verlag hier hat. Beide Schriftstellerin, beide haben sich geschätzt, haben sich gekannt. Und es gibt in diesem Buch eine Szene, wo Christa Wolff beschreibt, wie Daniela Dahn als junge Frau den Erich Mielke untersuchen, also besuchen darf im Gefängnis und ihn befragen kann zu den Ereignissen, den Übergriffen der Polizei am 7. 8. Oktober. Weil es da eine Kommission gab, wo Christa Wolff zugegen war, wie sie auch. Und das Spannende ist eben an diesen beiden Büchern, deshalb sollte man sie zusammenlesen. Christa Wolff hat diese Augenblicke der Wende als Schriftstellerin körperlich bewahrt. Sie erzählt das, diesen Augenblick eben wie eine Schriftstellerin das nur kann. Wieder. Während Daniela Dahn 30 Jahre später diesen Augenblick versucht, mit all den Erkenntnissen, die wir heute haben, Statistiken, Befragungen, was wir alle so kennen und der Osten und so weiter, versucht sie hier das zu reflektieren und Ursachen für das Scheitern der damaligen revolutionären Bewegung bis hin zu dem, was wir heute haben, die immer noch geteilte oder emotional aufgeteilte deutsche Gesellschaft. Deshalb schlage ich vor, beide zusammenlesen. Das ist das perfekte Leserlebnis.
Vielen Dank für die Empfehlung, und das war auch schon wieder der Surkamp Espresso. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.